Signal. Deine Bitcoin-Frequenz.
Herzlich willkommen bei Notesignal Buchclub. Heute mit deinen Notes, dem Thorsten. Hallo Thorsten.
Hallo, schöne Grüße aus der Notesignal Live Schaltzentrale.
Genau. Der Thorsten ist heute unser Soundmanager und Live-Manager. Aber da reden wir gleich nochmal drüber. Erst sagen wir noch dem Calzo hallo. Hallo Calzo.
Hallo Labenz.
Grüß euch. Hi, grüß euch. So, Formalia als allererstes. Die Blockzeit bei mir auf der Note habe ich den Block 836150.
Ja, das sieht gut aus. Seit 3 Minuten.
Sehr schön, sehr schön.
Sehr gut, dass
das... Ja, heißt. Und wir sind... Ja, Thorsten, was wolltest du sagen?
Ich wollte nur sagen, schön, dass das der Kasse bestätigt hat, weil ich habe hier keinen Platz mehr für noch ein weiteres Fenster, um hier irgendwas
aufzumachen. Warte mal, im Stream sieht man es doch auch, oder?
Ist das da ja, oh ja, stimmt. Ja, wir könnten es auch mit dem Stream validieren. Wobei das von mempool.space halt ist. Ne? Das ist natürlich wieder nur so zweitklassige ja. Validierung. Aber ja.
Ja. Ja, nice. Was wollte ich sagen? Wir sind wieder live. Genau. Wir machen die dritte Live-Folge. Diesmal den Buchclub. Thorsten, vielleicht kannst du nochmal unseren Zuhörern, die uns vielleicht jetzt irgendwo zuhören, mal kurz erklären, wie sie uns denn live folgen können. Also wo geht das und wie geht das?
Naja, also die Leute, die uns jetzt gerade live hören, die haben ja schon irgendwie diesen Weg gefunden, uns live zu hören. Aber ich kann das ja mal ganz kurz zusammenfassen. Wir hatten ja auf Madeira unsere erste Folge gemacht. Das war... ja, über unseren Hoster Podhome, dass wir es über den RSS-Feed gebroadcastet haben. Das heißt, die Podcasting 2.0-kompatiblen Player können schön unseren Livestream dann halt entgegennehmen und dann abspielen. Das heißt, das funktioniert in der Fountain, Podcast Guru, Podverse, Podfriend, TrueFriend, wie auch immer. Schaut auf dem Podcast-Index nach, da gibt es dann eine Suche oder eine Filterung, wonach man schauen kann, welche Apps das unterstützen. Aber primär ist es ja Fountain. Und es gibt jetzt auch ganz frisch, das ist das, was jetzt quasi auch noch immer noch zum Podcast-Teil gehört, das ist die Webseite von Fountain selber, stellt jetzt auch noch eine Chat-Funktion dar. Das heißt, ihr könnt jetzt dann über die Webseite von Fountain selber dann nach den Folgen suchen und dann gibt es da in dieser spezifischen Live-Folge eine Chat-Funktion, die über Noster funktioniert tatsächlich. Und das ist quasi eine offene Beta, haben wir erfahren. Wir hatten auch am Freitag noch einen kurzen Call mit Fountain selber, also mit einem von den Mitarbeitern von Fountain. Und der hat uns da nochmal eine Kurzeinführung dazu gegeben, weil es dafür keine offizielle Dokumentation bisher gibt, weil das alles noch ganz, ganz frisch und ganz early ist. Wir sind quasi fast einer der ersten Podcasts, die das überhaupt jetzt mal ausprobieren. Und ich sehe gerade auch schon, der Fiat-Tracker hat auch schon geboostet und einen GM geschrieben. Das ist zumindest schon mal ein Boost. Also erstmal vielen Dank dafür.
GM.
Und das wird auch in diesem Chat jetzt angezeigt, wer da jetzt boostet. Und ihr könnt euch, wie gesagt, wenn ihr euch mit Noster da anmeldet, also am besten mit der Albi-Extension, kann man da auch normale Chat-Nachrichten schreiben. Das wird dann über Noster gepusht und die anderen Leute können das dann halt sehen. So, das ist der Podcasting-Teil. Und jetzt gibt es noch neu, was wir jetzt heute das erste Mal ausprobieren, dass wir das Ganze auch über sepp.stream zusätzlich streamen. Und da haben wir jetzt den Vorteil, dass wir jetzt auch ein Bild haben. Das heißt, für alle Podcast-Hörer, die das jetzt nachträglich hören, ihr bekommt die Folien, über die wir jetzt heute sprechen werden, auch noch bereitgestellt. Das sind primär die Folien oder die Bilder aus dem Buch und dem heutigen Buchclub-Kapitel. Also nur, dass ihr damit Bescheid wisst, ihr verpasst also nichts. Und da streamen wir, wie gesagt, dann eine kleine Präsentation, wo wir die Bilder für den Buch oder aus dem Kapitel hinterlegt haben. Und ja, da kann man sich dann auch noch auf der Webseite sepp.stream diesen Livestream dann halt anschauen. Da müsste auch der Ton genauso ankommen. Und ja, das funktioniert dann das Ganze auch über Noster. Also perspektivisch könnte es wahrscheinlich dann so sein, dass das mit Fountain und jetzt sepp.stream dann irgendwann alles mehr oder weniger in die gleiche Richtung dann zusammenläuft und dass man da dann vielleicht dann nur in einem Kanal was streamen muss und es bei beiden ankommt. Aber aktuell haben wir noch zwei unterschiedliche Softwaren, die halt in unterschiedliche Richtungen streamen, aber mehr oder weniger das Gleiche jetzt dann dabei rauskommt. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist alles ziemlich kompliziert und wir sind, glaube ich, einer der Ersten, die das in Deutschland irgendwie versuchen und deswegen seht es uns nach, wenn das jetzt hier nicht so hundertprozentig funktioniert. Und weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Wir nehmen gar nicht auf. Ich habe gar nicht auf Record gedrückt.
Ach krass,
nein. Ist egal, machen wir jetzt. Dann sprechen wir das Intro nochmal nachträglich ein.
Passt schon. Richtig. Genau. Dann drücke ich jetzt mal auf Start. So viele Sachen hier jetzt auf Start gedrückt, aber die eigentliche Aufnahme haben wir
also verkackt. Also auf vier Kanälen müssen wir jetzt irgendwie live sein oder Start drücken.
Ja, richtig? Das ist richtig. Wobei ist ich gerade gesehen habe, hier. Wir haben immerhin bei unserem, bei Podhome, also darüber, wo wir den Podcasting 2.0 Stream rausgeben, der recordet wenigstens unsere Session. Also da wäre es drin gewesen.
Alter, dann schreiben wir das doch einfach vorne rein, oder? Machen wir uns keine Arbeit und
ja, genau. Ja, ja.
Dann,
genau.
Ja, ja, passt doch.
Perfekt. Live and reckless.
Ja, sehr ja, gut.
Aber auch Shoutout an unsere Zuhörer. Ich sehe gerade, also bei Zepter Stream sehe ich 6 Zuschauer. Das ist ja echt mal fantastisch. Und wollte nur mal einen schönen Gruß rauslassen. Und ihr seid genauso Pioniere, ne? Also wenn ihr jetzt hier dabei seid, bei Podcasting 2.0 über Fountain FM, über Zepter Stream. Ihr könnt uns boosten, ihr könnt uns eine Chatnachricht schicken, wenn ihr mit einem Noster-Account angeloggt seid. Ihr könnt uns bei Zepter Stream, könnt ihr uns auch was boosten. Also haut raus, habt Spaß dabei.
Sehr gut. Yes, genau. Dann, wir können mal gucken, wer so, zumindest jetzt hier bei uns in dem Boost oder in dem Streaming, nein, oh Gott, es gibt so, jetzt, wir brauchen neue Termini, also einen Terminus dafür, wenn wir über Streaming und jetzt über Substreaming sprechen. Also das ist jetzt alles das gleiche Wort. Aber die Leute, die jetzt gerade am Substream sind, das heißt über Podcasting 2.0 zuhören und oder uns einen Boost geschickt haben. Ich sehe hier den Eberhard und wir sehen CoinPass. Das ist, glaube ich, Münzwig. Also ist es wahrscheinlich der Manu. Hallo Manu. Wir haben den Talpa, wir haben den Garfield, der uns auch schon einen kleinen Boost dagelassen hat, wobei ich gar nicht weiß, ob das jetzt der richtige Kontext überhaupt ist, das sehe ich jetzt gerade nicht. Ich muss hier nochmal kurz was anderes parallel aufmachen, wo auch immer das ist.
Sehr stark, wir sortieren
so viel Zeugs. Ist, ja, genau.
Okay. Das nächste Buch, was wir lesen, ist auf jeden Fall über Zapstream.
How to manage a Livestream. Ja, irgendwie so. Genau, der Garfield. Der hat geschrieben, I came for the money and stayed for the money, few, und hat uns da 1110, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall, 1021 Satz hat er uns da gelassen. Nice. Genau. Den Talpa haben wir auch, den hatte ich gerade, glaube ich, schon mal genannt. Und dann noch ein User, der keinen Account hinterlegt hat und der hat auch nochmal 100 Satz dagelassen und gesagt, Bitcoin will bring peace to the world.
Okay. Nice.
So. Das war auch zu
dem Livestream. Schön, dass ihr da seid.
Genau, cool. Vielen Dank.
Ich hoffe auch wegen dem Buchclub. Buchclub, wollte ich gerade sagen.
Die Leute wollen ja hoffentlich was lernen bei uns.
Ja, cool. Wollen wir mal in den Buchclub reinstarten, weswegen wir uns hier eigentlich versammelt haben.
Gefühlt ist das Buch jetzt super einfach, oder? Im Vergleich zu diesem ganzen Kontext hier. Das ist doch alles viel komplizierter.
Weiß ich nicht. Also ich habe mich schon beim Lesen etwas schwer getan.
Ja, ich auch.
Aber kommen wir vielleicht gleich nochmal
zu. Eure Erklärung.
Mal schauen. Aber vielleicht nochmal, was ich ganz gerne vorneweg schicken würde, ist nochmal die Message. Also der Buchclub ist nicht dazu da, um euch Lightning zu erklären, sondern ihr könnt uns dabei zuhören, wie wir versuchen, dieses Buch zu lesen und zu verstehen und wir tauschen uns darüber aus. Also es ist auch für jetzt Richtung Thorsten und Kalt so. Der Buchclub dient dazu, um gemeinsam irgendwie daran zu arbeiten, Lightning besser zu verstehen. Ne?
Ja. Absolut.
Ja, dringend notwendiger Disclaimer auf jeden Fall. Ich hatte letztes Kapitel so meinen Struggle, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe es jetzt selber nochmal rausgehört, weil anstatt mich heute Mittag hinzulegen, was ich hätte tun sollen, habe ich einfach die Folge angehört und konnte nicht pennen, weil es einfach, also ich habe mir Kapitel 8 nochmal angehört. Mhm. Deswegen würde ich mich mal bemühen, kurz zu sagen, wo wir herkommen. Weil ich glaube, das ist gar nicht so unwichtig diesmal. Also wir sprechen heute über Kapitel 9, nicht wundern, aber im letzten Kapitel haben wir über das Routing im Netzwerk aus Zahlungskanälen gesprochen. Und da wurde ganz klar abgegrenzt, es geht nicht um die Wegfindung, sondern es geht wirklich um den Vorgang des Routens einer Zahlung. Und zwar nicht einer Zahlung von einem Peer zu dem nächsten, sondern von einer Zahlung über mehrere Peers. Also in dem konkreten Fall ging es darum, dass Alice mal wieder Geld ausgeben wollte, und zwar nicht an Bob, sondern an Dina, aber keinen direkten Zahlungskanal hatte und deshalb über Bob, von Bob zu Chan und von Chan zu Dina bezahlen wollte. Und ja, da hatten wir so unseren Struggle zu verstehen, was genau wie passiert, beziehungsweise so ein paar Abhängigkeiten war noch ein bisschen unklar. Wenn wir ganz kurz nochmal darauf eingehen, dass wir auch Zuschauerfragen gestellt hatten, hat vielleicht keiner so bis ganz zum Schluss gehört, weil die letzte kam dann wirklich ganz am Ende. Aber wir hatten uns gefragt, ich weiß nicht, ob es heute geklärt wird, wie werden Zahlungen durchgeführt von Chan an Dina und wie wird das zurück abgewickelt, wenn bei dem Bezahlvorgang inmitten, also ich sag mal zwischen Bob und Chan, ein Problem auftritt? Also wie wird der gesamte, ach cool, man sieht jetzt hier sogar mal nochmal die Grafik, danke Thorsten.
Genau. Ich glaube, das ist das, was du jetzt, glaube ich, beschreiben wolltest, oder?
Ja, genau. Ja, genau. Okay, da wollte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen.
Ah, nee, das ist schon ein Schritt weiter, was der Karl so beschreibt. Ne? Also was wir hier sehen, Abbildung 8.9, ist, wie das HTLC von Alice über Bob und Chan Richtung Dina geleitet wird. Und die Frage, die Karl so notiert gerade ist, oder die Frage, die wir letztes Mal hatten, war bei dem Rückweg, ne? Weil nachdem das letzte HTLC bei Dina angekommen ist, dann kann sie ja das Geheimnis offenlegen, ne, das sie ja an Alice übermittelt hatte, das Bestandteil dieses HTLCs ist. Genau, und die Frage, die sie stellte, war jetzt, legt also Dina gegenüber Chan das Geheimnis offen und damit ist ja Chan in der glücklichen Lage zu sagen, ah ja, super, ich kenne das Geheimnis, also gebe ich jetzt die 50.000 Satoshi, ne, die ja die Zahlung waren, an die Dina. Und die Frage nochmal ist jetzt, was passiert jetzt eigentlich, wenn irgendwie dieser Austausch des Geheimnisses und die Zahlung von 50.100 Satoshi zwischen Bob und Chan nicht abläuft? Weil ja jetzt Chan bereits an Dina gezahlt hat. Ne? Da ist quasi einmal Geld weg, ohne dass Chan sichergestellt hat, dass er von Bob auch tatsächlich diese 50.100 Sats bekommt. Das war uns, glaube ich, nicht ganz klar gewesen.
Genau, weil in dem Kapitel ja auch erklärt wird, wie auch, ich glaube, vorher schon, dass diese Zahlungsvorgänge im Gesamten, also wirklich von Alice bis Dina, atomar sind. Atomar in dem Sinne, dass sie entweder komplett durchgeführt werden oder komplett fehlschlagen, also für alle. Und genau, da war uns nicht ganz klar geworden im Kapitel 8, an welcher Stelle das dann durchgesetzt wird im Code, dass das wirklich für alle fehlschlägt, obwohl ja eigentlich ein Teil schon bestätigt sein müsste. Ja. Also, falls jetzt jemand zuhört und das genau weiß und das erklären kann, gerne in den Chat. Aber ansonsten, vielleicht wird es uns klar
im Laufe des Kapitels. Kommt das ja nochmal erklärt, dass das halt durch diesen Nachrichtenverlauf, der da zwischen den Parteien dann hin und her geht.
Okay, das ist ja interessant, weil ich habe mir genau diese Frage nochmal notiert gehabt. Aber wenn Thorsten scheint da irgendwie verstanden zu haben, dass sich diese Frage vielleicht auflöst in diesem Kapitel.
Genau. Das kommt aber ganz am Schluss erst. Okay.
Dann schauen wir mal. Kriegen wir das vielleicht gelöst? Vielleicht kann zwischendurch schon jemand super schlau sein und uns das boosten oder kommentieren. Und dann hatten wir noch so eine ganz hypothetische Frage, war das, glaube ich, ne? Also, dass wir, ob Dina nicht auch in der Lage wäre, alle drei Transaktionen zu bestätigen, weil sie ja das Geheimnis kennt, ne? Die auf dem Weg sind. Das war noch zwischendrin eine Frage, die wir uns gestellt hatten, aber. Ich weiß nicht, im Nachgang, wo ich mir angehört habe, hatte ich kurz das Gefühl, dass Dina vielleicht gar nicht die anderen Transaktionen kennt.
Nee, kennt sie auch nicht.
Deswegen, sie hat diese Informationen.
Und bestätigen kann sie es auch nicht, weil sie im Endeffekt ja dann auch nicht die Signaturen dafür, die sind ja dann auch immer.
Genau, das hatten wir in der Folge schon für uns erkannt. Aber selbst wenn sie die hätte, da waren wir schon wirklich weit weg vom eigentlichen Skript des Buchs. Aber ich glaube, dann könnte sie es trotzdem nicht, weil sie müsste ja auch noch die fertigen Transaktionen haben von allen. Und das, warum sollten die das teilen? Ne?
Also ich habe die Folge jetzt nicht nochmal angehört, aber war nicht die Frage daraus entstanden, dass im Buch irgendwie stand, also sowas in der Richtung von, man kann mit dem einen, wenn man das Geheimnis kennt, kann man alle HTLCs einlösen. Das stand da so ein bisschen unvermittelt drin und wir haben uns gefragt, okay, wie kann es denn dazu kommen? Naja, das müssen wir vielleicht auch jetzt nicht klären. Lass uns doch mal ins Buch einsteigen. Okay, und zwar, du hast ja schon gesagt, wir lesen Kapitel 9, das heißt auf Deutsch Kanalbetrieb und Zahlungsweiterleitung. Und ich finde es ganz gut, Karlsruhe, dass du schon mal nochmal mit einer Rekapitulation des letzten Kapitels angefangen hast, weil da steht ganz zum Anfang des Kapitels auch drin, das ist jetzt wichtig, wir bauen auf Kapitel 8, also ne, dieses das Thema HTLC, wie halt Zahlungen zwischen Zahlungskanälen verlaufen. Aber wichtig ist auch Kapitel 7 und da geht es darum, wie ein Zahlungskanal aufgebaut wird und vor allem der zweite Teil, mit dem wir extrem gestruggelt haben, wie sie den Kanalzustand aktualisieren. Erinnert ihr euch noch daran? Da ging es irgendwie darum, ne? Wer schickt irgendwie was für eine Transaktion an wen und was steht da drin und wie stellt es sicher, dass damit quasi, dass keiner betrügen kann? Das ist also die grundlegende Frage, ne?
Genau. Und da wurde ja dann schon primär dann diese Commitment-Transaktion auch schon eingeführt, die jetzt ja auch in diesem Kapitel jetzt auch nochmal eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, die eigentlich, ja, ich hatte es dir, ich glaube, gestern schon im Chat bei uns intern geschrieben, als ich das Buch dann das erste Mal oder das Kapitel das erste Mal gelesen habe und jetzt das zweite Mal, wo ich mich sagen muss, Kapitel 7 und 8 waren isoliert betrachtet irgendwie, man hat es nicht komplett verstanden, aber ich finde, jetzt Kapitel 9 hat schon dazu beigetragen, irgendwie um das, was in 7 und 8 drin stand, irgendwie erstmal richtig zu verstehen, weil dann irgendwie erst Dinge aufgeklärt wurden, die dann irgendwie in der Gesamtlogik dann erst Sinn gemacht haben dann, aber nur mit diesen Informationen, die man dann in allen drei Kapiteln erhalten hat. Deswegen finde ich das ein bisschen didaktisch irgendwie schwierig.
Ich wollte nur sagen, dass ich Kapitel 8 eigentlich sehr gut verständlich fand. Also damit bin ich sehr gut zurechtgekommen, im Gegensatz zu Kapitel 7, wo wir zwei Folgen draus gemacht haben.
Ja.
Und wo wir, also zumindest in meiner Erinnerung, echt Schwierigkeiten hatten, das zu verstehen.
Ja.
Aber lass uns doch mal, hatten wir nicht noch eine Grafik dafür, Thorsten? Ich glaube, das erste Slide, das ich da drin hatte, das ich da reingepackt habe, das soll, oder die ersten beiden Slides.
Ich glaube, das ist
das hier, genau, darum geht's. Also Abbildung 7, 10. Also es ist eine Abbildung aus Kapitel 7, das nochmal die Commitment-Transaktion zeigt, ne? Und zwar, dass wir, also das, die Bildunterschrift ist asymmetrische, verzögerte und widerrufbare Commitments. Das ist das, was wir in Kapitel 7 gelernt haben, dass wir irgendwie in der Lage sind, so ein 2-aus-2 Multisig zu bauen, in dem der Kanalzustand wiedergespiegelt ist. Und der Kanalzustand ist hier, so wie ich es jetzt verstehe, dass Alice 60.000 Sats bei sich hat und 80.000 Sats bei Bob liegen. Und das ist irgendwie so, also irgendwie muss ich jetzt zugeben, ich weiß es nicht mehr genau, wie es funktioniert hat. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob wir es verstanden haben, aber es ist jetzt so abgesichert, dass dieser Kanalzustand halt ja als sicher gelten kann. Das ist quasi der committete Zustand, also der Zustand, auf den sich beide geeinigt haben.
Genau. Also vielleicht kann ich das auch nochmal ganz kurz zusammenfassen, das, was wir jetzt ja hier sehen. Wir haben jetzt ja im Endeffekt diese Commitment-Transaktionen sind ja die Transaktionen, die im Lightning-Netzwerk vorgehalten werden, um im Falle des Falles, falls es irgendwie mal Probleme off-chain, also im Lightning-Netzwerk hier ganz konkret jetzt in dem Fall zu Problemen kommt, um diesen Kanalzustand dann wieder on-chain zu bringen, also wieder auf die Bitcoin-Timechain zu bringen und dann zu settlen und da quasi dann die Auszahlung dann zu den jeweiligen Vertragspartnern dann quasi darzustellen oder halt dann on-chain zu bringen. Und das Asymmetrische ist jetzt ja hier in dem Fall, wenn wir uns diese Abbildung mal genau anschauen, ist ja in dem Fall, dass auf der Seite von Alice steht 60.000 Sats to Remote Key oder zu mir selber, also in dem Fall zu Alice, aber nur mit einem Block-Delay von 432 Blöcken. Das heißt, würde Alice diese 60.000 Sats, die Teil von, die eigentlich, wie sind die, lass mich mal ganz kurz überlegen, to remote. Genau, die 60.000 Sats ist, glaube ich, jetzt dann das Kanalguthaben von Bob und das Kanalguthaben von Alice ist bei...
Nee, das Kanalguthaben von Alice ist doch 60.000, oder? Und das von Bob ist 80.000.
Ja. Ich finde diese Darstellung irgendwie komisch.
Es ist auch schwierig.
Ja.
Aber ich glaube, hier nur das Wichtige ist, nochmal festzuhalten, ne, dass wir diese Commitment-Transaktionen haben, auch wenn wir jetzt nicht im Detail verstehen, wie sie genau aussehen. Aber in diesen Commitment-Transaktionen ist, glaube ich, sichergestellt, ne, was ist der aktuelle Zustand dieses Kanals zwischen Alice und Bob. Ob es jetzt 60.000 oder 80.000 bei Alice und umgekehrt bei Bob sind, ist, glaube ich, hier an dieser Stelle nicht so wichtig. Also jetzt für den Verlauf von Kapitel 9, würde ich zumindest sagen. Kai, du zufrieden damit?
Ja.
Oder?
Ja, schauen wir gerne auch mal auf die dann kommen, also ob wir es gut erklärt kriegen, also ob ihr es mir gut erklärt kriegt. Ich hatte meine Schwierigkeiten.
Alles gut. Genau. Ja. Also das vielleicht nochmal zu Kapitel 7. Also da ist, glaube ich, wichtig, dass es diese Commitment-Transaktionen gibt. Dann kommt Kapitel 8. Das hatte Karlsu ja schon kurz zusammengefasst. Wir konstruieren jetzt diese HTLCs, also Hash Time Lock Contracts, mit denen quasi diese Zahlung über die Zahlungskanäle geroutet wird. Ne? Also zum einen, Thorsten, kannst du nochmal weiterspringen? dann fällt mir das einfacher, das zu erklären. Genau, also es geht, glaube ich, damit los, dass Dina möchte bezahlt werden von Alice und um halt diesen Zahlungen sicherzustellen, generiert sie ein Geheimnis und das Hash dieses Geheimnisses schickt sie an Alice. Und mit diesem Geheimnis baut Alice eben diese HTLCs und reicht es an Bob weiter. Bob konstruiert dann ein HTLC, das er an Chan weiterreicht und Chan gibt das dann an Dina. So, das ist so die grundlegende Konstruktion. Wir haben ein Geheimnis, ein HTLC und genau. Dann kommt der zweite Schritt in dem Ganzen. Kannst du nochmal, glaube ich, eins weitergehen, Thorsten? Genau, da ist es mal gezeigt. Also Dina offenbart jetzt das Geheimnis, das Chan jetzt überprüfen kann. Ne? Das, er muss das, glaube ich, das Geheimnis einmal mit SHA-256 und dann noch mit RIPMD-160 hashen. Und dann vergleicht er die beiden Hashes, also den Hashwert, den er aus dem HTLC hat und den Hashwert, den er aus Dinas Geheimnis abgeleitet hat. Und wenn das passt, dann kann er sagen, okay, der HTLC ist erfüllt und die Zahlung kann erfolgen. Und so kann er jetzt das Geheimnis von Dina nehmen und zurück an Bob geben und Bob gibt es dann an Alice und dann ist quasi sichergestellt, okay, das ist wie hieß es nochmal, es funktioniert wie eine Quittung.
Ja, sehr gut.
Ja.
Danke, das hat mir auch nochmal geholfen.
Ja, cool. Genau, und dann wollen wir jetzt mal in Kapitel 9 einsteigen. Genau, und da geht es um den Betrieb des Kanals und Zahlungsweiterleitung. Ja, erinnert ihr euch noch daran, dass wir in Kapitel 7, da hatten wir so eine ähnliche Grafik, wo irgendwie der Nachrichtenfluss zwischen Alice und Bob dargestellt wird. Also hier geht es darum, so wie ich das verstehe, wir wollen jetzt zu unserem Commitment, das zwischen Alice und Bob in ihrem Kanal besteht, wollen wir jetzt dieses HTLC hinzufügen. Und jetzt wird erstmal der Prozess beschrieben, wie das abläuft. Und ich habe das die Grafiken, die dazu in dem Buch sind, habe ich einfach mitgenommen. Und ich glaube, da können wir uns ganz gut dran entlang hangeln. Oder? Was denkt ihr?
Ja, sehr gute Idee. Wo fängt man an? Also wir können ja über die Grafik mal kurz sprechen. Also dass wir, das hatten wir uns gefragt, wie der Ablauf ist oder beziehungsweise wie die Abstimmung erfolgt. Und es wird ja ziemlich lang erklärt, wie der Vorgang hier aussieht. Also zum einen starten wir mit diesem Update at HTLC. Mhm. Also Alice schlägt Bob vor, auf Deutsch, diesen Hash-Time-Locked-Contract zu ergänzen und liefert ein Commitment signiert mit für diese Transaktion inklusive dem Hash-Time-Locked-Contract. Dann kommt von Bob, wenn er es denn akzeptiert, ein Revoke and Egg für Acknowledge, also bestätigen. Was ist denn Revoke auf Deutsch?
Zurückrufen, widerrufen.
Ah ja, okay. Also in einer Art auch bestätigen, okay, ja, wahrscheinlich. Und auch wieder Commitment signed. Also er gibt dann auch eine signierte Transaktion zurück mit der Bestätigung, dass dieser Hash-Timelet-Contract eben eingebaut ist. Und dann wird es nochmal bestätigt von Alice an Bob. Also es geht nochmal so ein Revoke and Acknowledge an Bob zurück. Und dann final bestätigt zu werden von Bob an Alice mit Update Fulfill HTLC.
Die letzte Nachricht ist bereits die Auflösung des HTLCs. Ne? Also wir haben erstmal im ersten Schritt. Genau, also im ersten Schritt ist halt quasi das HTLC hinzufügen. Ne? Also Alice sagt, hey, ich möchte hier ein HTLC mit dir etablieren, Bob, und schickt halt diese Nachricht. Und dann kommt dieser ganze Fluss, den du eben beschrieben hast. Und der letzte Flow, ne, also von Bob an Alice zurück, der da heißt Update Fulfill HTLC, das ist tatsächlich dann erst, wenn Bob das Geheimnis kennt, das Dina ja preisgibt, dann läuft eben dieses Update Fulfill HTLC. Dann kommt diese Nachricht von Bob, hey, ich möchte ganz gerne diesen HTLC jetzt auflösen oder ausführen. Nennen wir es mal ausführen.
Ja. Genau. Und das ist dann auch die Stelle, wo wir dann, was wir nachher sehen werden, wo dann auch dann sich das klären wird, die Frage, die wir eben hatten, ob der quasi dieser HCRT, also das halt quasi das nicht so an einer Stelle halt einfach abbricht oder so, ne? Sondern dass wir da dann, dass entweder alle das machen oder halt gar keiner.
Ah, okay, cool.
Und das wird im Endeffekt durch diese Nachricht, wird das im Endeffekt gesteuert, weil diese Nachricht halt, lass uns nachher da rein.
Genau, wollte ich gerade sagen. Okay. Lass uns ein Skript bleiben. Genau. Ja, ich glaube, Thorsten, kannst glaube ich, mal ein Slide weitergehen oder die eine Grafik weitergehen. Achso, ja genau, das ist hier nochmal die ursprüngliche Commitment-Transaktion. Also es zeigt nur, okay, es gibt einen Kanalzustand zwischen Alice und Bob, der ist recht einfach jetzt für unseren Fall, denn sie haben beide gleich verteilt 70.000 Satz jeweils bei sich. Ne? Also Alice hat 70.000 Satz und Bob hat 70.000 Satz. Und wenn du jetzt einen Slide weitergehst, Thorsten, dann... Genau, habe ich jetzt da rechts oben klein eingefügt. Müssen wir mal gucken, wie das im Podcast-Player aussieht. Oder sagt uns auch mal, ob das im Stream irgendwie sichtbar ist. Habe ich nochmal diesen Nachrichtenflow abgebildet und links dann halt die passenden Grafiken, sagen wir mal, die Grafiken dazu. So, also, jetzt hat Alice die erste Nachricht geschickt und zwar ein Update at HTLC. Und man sieht in der Grafik, dass Bob quasi zu seiner Commitment-Transaktion eine unsignierte, neue Commitment-Transaktion konstruiert. Ne, in der nochmal dieses HTLC mit der Nummer 0 jetzt drin ist und 50.200 Satz enthält, aber dieses Commitment ist noch nicht signiert.
Richtig. Weißt du, was mir bei der Grafik aufgefallen ist? Das hatte ich mir jetzt mal aufgeschrieben, weil in der ursprünglichen Grafik, die, glaube ich, in Kapitel, was war das, 7 oder 8? Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Da war die Grafik ja falsch.
Genau.
Dass da dieser Nachrichtenfluss da falsch eingetragen wurde. Bei der Grafik haben sie es jetzt richtig hinbekommen, dass jetzt Alice die Nachricht initiiert, er bekommt eine Antwort von Bob und dann schickt Bob quasi, andersrum. Oder?
Nee, ist richtig. Also Alice schickt das Commitment signed und Bob schickt auch seinen, also schickt auch ein Commitment
signed. Genau, Alice schickt das Commitment signed, Bob sendet das Revoke and Acknowledge und dann sendet Bob das Commitment signed und Alice sendet das Revoke and Acknowledge dann.
Ja.
So wie es eigentlich sein sollte. Ne? Dass wir halt dann hier jeder jeweils für sich dann die neuen Commitment-Transaktionen bekommt.
Warte, dazu kommen wir, also jetzt sind wir an dem Stand, dass die oberen beiden Felder da sind. Also jeder hat ein Commitment, Nummer 2.
Das genau. ist das alte. Und das ist ja der aktuelle Kanalzustand, bevor diese Transaktion überhaupt stattgefunden hat.
Wie kommt es zu diesem Commitment Nummer 3 unsigniert?
Also Alice meldet bei Bob an, hey, ich würde ganz gerne ein HTLC hinzufügen. Und dann in dieser Nachricht ist halt drin, hey, also da ist drin, hier, wir haben diesen Kanal, haben wir so eine Channel-ID dabei. Dann kommt die ID des HTLCs und zwar ab 0 fortlaufend werden diese HTLCs dem Kanal zwischen Alice und Bob hinzugefügt. Dann kommt der Betrag in Millisatz, der Payment Hash, also das gehashte Geheimnis von Dina, das kommt mit von Alice an Bob und ja, CLTV Expiry, also nochmal so Check Lock Time, Verify, quasi das ist ein Ablaufdatum, ne? Also wann dieses HTLC nicht mehr gültig sein soll. So, das sind die Informationen, die Alice jetzt an Bob schickt. Und mit diesen Informationen ist Bob jetzt in der Lage, die neue Commitment-Transaktion auf seiner Seite zu konstruieren. Und das ist das, was wir hier sehen in der Grafik 9.5. Ne? Er hat jetzt das Commitment, hat er jetzt so aufgebaut. Und da steht ja drin, es ist unsigniert. Ne? Unsigned. Also ihm fehlt noch die Signatur von Alice dafür. Ist das klar soweit, Kalzo?
Ja, das ist klar.
Ja. Ja, genau.
Weil jetzt ja Bob für dieses 2x2 Multisig, um dann halt diese neue Commitment-Transaktion zu bauen, halt neben seiner Signatur, die er ja sowieso ja schon immer dann hat, aber auch die von Alice braucht, damit sie dann ihm dann auch diesen neuen Zustand oder diese neue Transaktion dann einfach dann unterschreibt und dass er die dann auch aus irgendwelchen Fällen dann wieder on-chain bringen kann, das wir eben halt hatten. Und dafür ist die Commitment-Transaktion dann da. Und solange die halt unsigniert ist, hat er halt im Endeffekt nur die signierte Zweier-Variante, die für ihn dann immer noch die einzig gültige ist. Und das ist ja der letzte Stand, den er dann auch on-chain bringen könnte, dann zu diesem Zeitpunkt.
Genau. Was ich mich gefragt habe, es ist mir irgendwie beim Lesen nicht ganz klar geworden. Es heißt ja, also Bob konstruiert jetzt das neue Commitment und fügt dem einen HTLC-Output hinzu. Mhm. Was heißt das?
Ich vermute, dass das... Ja, ist das ein neuer Output, der dann im Endeffekt dann würde diese Transaktion dann, also jetzt, das müssen wir vielleicht gleich dann besprechen, wenn die wirklich signiert ist, weil wenn sie signiert ist, könnte er sie auch on-chain bringen, weil sonst hat er ja die Signatur nicht, das ist ja das, was ich gerade schon gesagt habe. Mhm. Aber würde er sie dann on-chain bringen, könnte ich mir vorstellen, dass er dann diesen HTLC, wie wir ja letztes Mal ja auch gelernt haben, dass ein HTLC im Endeffekt ja nichts anderes ist, der Bitcoin-Skript ist, der aber auch genauso gut auch on-chain gebracht werden kann, dieser HTLC, ja, weil es ja auch Bitcoin-Skript ist, dass er dann zwei Outputs bekommen würde.
Aber also sobald er die Signatur von Alice hat, ne, hat er ein neues Commitment, das er veröffentlichen kann. Quasi, das ist seine Absicherung für den Worst Case, falls etwas schief gehen sollte.
Okay.
Kalso schaut tief ins Buch.
Ja, ich habe das Gefühl, es steht hier unter 9.7, aber ich krieg's noch nicht ganz raus. Also ja. Ich sehe nur, dass hier beschrieben steht, dass das Risiko bestünde, dass, also das ist erstmal noch unsigniert und dass Alice immer noch den alten Kanalzustand hat. Also sie könnte sich immer noch mehr wieder, also die könnte ihre Transaktion, die alte, publishen und hätte dann immer noch mehr Kanalbestand als mit der neuen. Deswegen muss es erst auf beiden Seiten, also muss erst die alte widerrufen werden. Sind wir schon so weit? Ich weiß es gar nicht.
Nee, so weit sind wir noch nicht. Genau, aber okay, ich glaube, okay, das ist, also es ist, glaube ich, ganz gut, dass wir nochmal drüber sprechen. Ne? Also was ist denn jetzt der Zustand nach dieser ersten Nachricht? Ne? Also die erste Nachricht war, Alice schickt an Bob, hey, ich würde ganz gerne ein HDLC hinzufügen.
Oh, ist jetzt Jan-Paul eingefroren oder
ja.
Höre ich ihn nur nicht mehr? Okay, schade. Ich hätte jetzt gerne gehört, wie er es zusammenfasst, weil das brauche ich gerade. Okay.
Ja, interessant. Wir kriegen ja gerade auch ein bisschen Rückmeldung, dass der Jan-Pauls Audio rauscht extrem und
okay.
Und bei dem anderen hat auch jemand geschrieben, dass der Sound nicht in Ordnung ist. Also ich weiß es nicht. Also ich höre das ja auch dann in dem Sinne auch nicht, was jetzt wirklich dann bei, was da ankommt. Ist eigentlich schade. So, jetzt ist Jan-Paul komplett aus dem aus unserem Gespräch raus. Schade. Naja, dann müssen wir die Leute...
Also für alle, die es noch hören, wir sehen uns ja während den Aufnahmen immer. Genau. Wir nehmen Riverside als Aufnahmeprogramm und das war das, wo wir jetzt am Anfang gesagt hatten, wir hatten die Aufnahme vergessen zu starten. Das ist eigentlich unser Standardprogramm, mit dem wir sonst arbeiten. Mhm. Dann treffen wir uns abends zu der Zeit, nehmen auf und haben dann eine Folge, die wir eine Woche lang vorbereiten können für das Release. Meistens so im Schnitt. Also so ein bisschen Background-Info gerade. Können wir mal die Lücke füllen. Und ja, wir haben gerade gesehen, dass Jan-Paul jetzt ganz raus ist. Also das Video ist weg. Schauen wir mal, ob er gleich wieder dazukommt.
Ja.
Naja. Und ob er es dann noch zusammenfassen kann. Aber ja, schade, dass es beim Livestream gerade nicht so gut rüberkommt.
Mhm. Ja.
Ich weiß ja nicht, hat das sich gelöst mit deinem monotonen
Stil? Ja, das, also da habe ich auf jeden Fall eine Lösung für gefunden, aber ja, das Problem wurde jetzt nicht genau spezifiziert. Also jetzt einer hat geschrieben, dass Jan-Pauls Audio schlecht ist und dann bei dem über Fountain selber hat noch jemand geschrieben, dass der Sound nicht okay ist, aber ja, er hat nicht gesagt, ob das jetzt nur bei mir war, ob es jetzt bei Jan-Paul war, wie auch immer. Ja. Ja, schade.
Ja, also falls noch jemand zuhört, gebt gerne mal einen Kommentar ab, ob die Qualität stimmt oder ob es wirklich nicht hörbar ist.
Hm. Gut, dann können wir ja mal weitermachen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr so ganz genau, weil ich jetzt gerade ein bisschen abgelenkt
war. Also ich war schon ein bisschen zu weit. Ich bin jetzt wieder zurück auf Seite 244. Warte mal, das ist ja Grafik. Das müsste eigentlich die Grafik sein, die man auf 244 oben sieht. Also hochgedruckte Variante. Warte mal. Im letzten Kapitel hatten wir es vorweg gesagt, ne? Wenn ihr jetzt die digitale Version lest, dann habt ihr auch andere Bildnummerierungen, als wir benutzen.
Ja.
Aber das ist ja das Schöne, dass ihr hier, wenn ihr den Livestream verfolgt, dann könnt ihr auch die Slides sehen.
Ich würde jetzt mal bei der Abbildung 9.6 weitermachen, weil das ist ja eigentlich genau so der Stand, den wir jetzt gerade hatten. Das war im Endeffekt ja dann da, dass Alice ja direkt mit der, ich möchte ein HTLC eröffnen, auch gleichzeitig dann, also beziehungsweise minimalzeit versetzt. Das ist ja die zweite Nachricht, die dann direkt dann auch zu Bob geht, wo er dann auch dann direkt die Signatur für diesen HTLC erhält. Und dann ist es genau das, was wir jetzt in der Grafik sehen, dass die Commitment-Transaktion Nummer 3 jetzt dann auch von Alice signiert worden ist und dass Bob jetzt dann quasi einen neuen Kanalzustand mit diesem HTLC dann halt hat.
Genau.
Der nächste Schritt ist im Endeffekt, um da jetzt wieder dann, da können wir ja dann nochmal direkt weitergehen, ist, dass der Bob ja sicher gehen muss, beziehungsweise dann seine alte Transaktion widerrufen muss, also diese alte Commitment-Transaktion widerrufen muss, weil damit auch Alice sicher gehen kann, diesen neuen Kanalzustand dann bei sich dann halt aufzubauen. Und das macht er dann in dem Sinne, wenn er dann die in seiner quasi seine Nachricht schickt, also die Antwort dann auf dieses Commitment entsigned, das ist dann genau dann das, was dann wieder von Bob zu Alice geht. Das ist dann dieses Revoke and Acknowledge. Damit bestätigt er im Endeffekt, dass er den neuen signierten Zustand, also 3, dann halt angenommen hat und gleichzeitig dadurch, dass er diesen Widerrufsschlüssel an Alice schickt, gibt er Alice die Möglichkeit, sollte er die alte Transaktion, also die alte Commitment-Transaktion 2 veröffentlichen, könnte Alice mit diesem Schlüssel, den Bob ihr gerade geschickt hat, das gesamte Kanalguthaben für sich claimen. Also das ist im Endeffekt diese effektive Art, einen Kanal, beziehungsweise diesen Sanktionierungsmechanismus, der da eingebaut ist. Und dadurch wird die alte Transaktion halt effektiv ungültig gemacht. Und dadurch, also sie ist theoretisch immer noch gültig, aber dadurch, dass Bob Gefahr läuft, wenn er sie veröffentlichen würde, das komplette Kanalguthaben zu verlieren, wird er das wahrscheinlich nicht tun. Ne? Das sind diese spieltheoretischen Faktoren, die hier dann eine Rolle spielen.
Mhm. Ja, gut erklärt. Diese genau. Sanktionstransaktion sozusagen.
Genau. Das ist dann das, was mit Revoke und Acknowledge dann von im dritten Schritt, also in der dritten Nachricht, dann von Bob zu Alice geht. Und gleichzeitig sendet Bob dann auch im gleichen Zuge dann seine neuen Signaturen, damit auch Alice diese neue Commitment-Transaktion dann aufbauen kann. Das ist dann diese vierte Nachricht, die dann hier gesendet wird. Und dann haben wir hier dann das nächste Bild. Dann konstruiert dann die Alice mit diesen Informationen die neue, quasi unsignierte Commitment-Transaktion auf ihrer Seite und bekommt dann aber dann auch im gleichen Zuge dann auch dann die Signatur von Bob. Und dann haben wir in Abbildung 9.9 den Zustand, dass Alice dann auch jetzt eine signierte neue Commitment-Transaktion 3 hat, wo dann jeweils dann dieser neue HTLC dann berücksichtigt ist.
Yo, könnt ihr mich wieder hören?
Wir hören dich. Hallo ja. Jan-Paul, willkommen zurück.
Hey. Weißt du noch, wo du gerade weitermachen wolltest, Jan-Paul? Du hast eigentlich gerade angesetzt, nochmal zusammenzufassen den Status, aber...
Also wir hatten nämlich jetzt schon ein bisschen weitergemacht.
Ja, ich, für mich ist es in Ordnung. Also ich glaube, den Teil habe ich verstanden. Ne? Also für mich ist, was ich verstanden habe, ist, ne, Alice initiiert das Ganze, sagt, ich möchte gerne HTLC hinzufügen. Sie liefert die Informationen, die Bob braucht, um die Commitment-Transaktion zu kreieren und bekommt dann von Alice noch die Signatur. So, damit hat er schon das signierte Commitment und Alice ist natürlich auch in der Lage, diesen HTLC zu konstruieren und braucht jetzt von Bob noch die Signatur, die er also Bob an Alice jetzt geschickt hat. Da seid ihr jetzt, glaube ich, gerade, ne? Also beide haben jetzt signierte Commitment-Transaktion. Ach so, und Bob hat seinen Revoke und Ack geschickt, ne? Also er hat quasi bestätigt. Ah, okay, genau. Nee, was er noch offen ist, ist halt das Widerrufen der alten Commitment-Transaktion. Ne? Also hier Commitment-Transaktion Nummer 2. Genau. Also das muss ich sagen, das war mir schon bei Kapitel 7 irgendwie unklar, wie das genau funktioniert. Und es ist mir auch heute nicht genau klar, wie es technisch im Detail funktioniert. Also für mich hat es aber gereicht im Verständnis, um zu sagen, okay, es gibt eine Möglichkeit, um halt das letzte Commitment, also den vorherigen Kanalzustand, zu widerrufen. Da können sich beide, Alice und Bob, drauf einigen. Das ist das, was jetzt hier passiert.
Ist das das, was du gerade sagtest, Thorsten? Also ist diese Sanktionstransaktion, die du übergibst, ist das mehr oder weniger dann das Widerrufen des vorherigen
Zustands? Du übergibst keine Sanktionstransaktion. Du übergibst im Endeffekt diesen Widerrufsschlüssel, den der jeweilige Kanalpartner auf der anderen Seite braucht, um eine Sanktionstransaktion konstruieren zu können, die dafür sorgt, dass, wenn der andere betrügt, du das komplette Kanalguthaben für dich claimen kannst.
Mhm. Genau. Und das ist dann quasi faktisch schon der Widerruf der vorherigen
Transaktion. Genau, also wie ich es gerade eben schon mal gesagt habe, man kann diese Transaktion natürlich trotzdem veröffentlichen, sie wird dadurch nicht ungültig gemacht in dem Sinne, aber dadurch, dass die Spieltheorie oder die spieltheoretischen Konten jetzt da dann existieren, ich quasi Risiko gehe, mein Kanalguthaben zu verlieren, mache ich es effektiv nicht. Also so. Mhm. Ne?
Okay. Ja, dann finde ich, ist es auch klar. Also dann, ich hoffe, das ist die volle Erklärung für das Widerrufen der bisherigen Transaktion Nummer 2, die jetzt hier dargestellt wurde.
Genau, ich kann das auch nur ganz kurz vorlesen. Da steht hier eigentlich auch nochmal, Bob sendet das per Commit-Secret, dass Alice es erlaubt, einen Widerrufsschlüssel zu erzeugen und eine Sanktionstransaktion zu generieren, die Bobs altes Commitment beansprucht. Sobald Bob es gesendet hat, kann er Commitment 2 niemals veröffentlichen, ohne eine Sanktionstransaktion zu riskieren und sein gesamtes Guthaben zu verlieren. Das alte Commitment ist damit effektiv widerrufen. Also das ist im Endeffekt dann das nochmal. Ja.
Perfekt.
Ich glaube, wir können auch schon fast eine Grafik weitergehen, oder? Das ist ja jetzt dann klar, ne? Also jetzt auch Alice dann, ne? Also Alice tut dasselbe und widerruft ihre letzten Commitment-Transaktionen.
Genau, dann sind jetzt dann die 5 Nachrichten gelaufen. Also Revoke und Acknowledge hat dann auch Alice an Bob geschickt und dadurch ist dann auch dann ihre 2er-Commitment dann auch revoked. Und dann
jetzt mal eine ganz kurze doofe Frage. Also jetzt haben beide ihren Kanalzustand aktualisiert in dem Sinne. Das heißt, es ist mehr oder weniger faktisch Geld geflossen. Wie viel Sat von wem zu wem?
Nee, es ist noch kein Geld geflossen. Nee,
genau.
Soweit sie das
kommt. Ich meine, klar, es ist alles off-chain, aber faktisch, also beide, es ist ja.
Nee, das Kanalguthaben ist auch noch nicht aktualisiert, soweit sind wir noch nicht.
Ah, okay.
Das kommt erst später. Okay. Das kommt erst gleich.
Warum dann in einfachen Worten diese 2 Schritte hier? Also, wieso dieser Abgleich? Oder wie? Einfach nur ergänzen LCLCs.
Genau, das ist jetzt, also was jetzt vorher passiert, was jetzt bis jetzt passiert, ist im Endeffekt nur, dass. Lightning funktioniert ja so, dass du jederzeit immer wieder on-chain gehen kannst. Bevor du irgendwas in Lightning machst, wird quasi eine Commitment-Transaktion konstruiert, die dich absichert. Und bevor dieses HTLC jetzt irgendwie initiiert wird, wird erstmal eine Absicherungstransaktion gebaut. Und das ist das, was bisher passiert ist. Also wir bilden jetzt aktuell mit diesem Zustand, den wir jetzt halt haben, dass wir diesen HTLC-Output da über diese 50.200 Sats da drin haben, haben wir so einen Zwischenzustand. Das ist quasi so ein Schwebezustand. Dieser HTLC existiert, aber er ist effektiv ja noch nicht aufgelöst. Das heißt, die Kanalguthaben sind noch nicht aktualisiert worden. Das ist nur so ein Schwebezustand, damit diese Transaktion, also gerade wenn sie dann über mehrere Hops geht, dann aufgebaut werden kann.
Warum ändern sich in der Grafik hier die SAT-Beträge jetzt in diesen Commitment-Transaktionen?
Ich finde, das ist eine sehr gute Frage, Kalso. Ne? Also, weil es ist tatsächlich ja so, dass. ich finde das absolut berechtigt. Ne? Also, der vorherige Kanalzustand war ja, Alice hatte 70.000 Sats und Bob hatte 70.000 Sats. Mhm. So, und jetzt mit dem neuen Kanalzustand, also mit dem Commitment Nummer 3, das beide für sich konstruiert und signiert bekommen haben, ist es so, dass bei Alice einmal 19.800 Sats liegen, das ist ihr Guthaben, plus ein 50.200 Sat HTLC Output. Mhm. Und bei
70.000
Bob sind die 70.000? Genau. Ja, also mach du zuerst, Thorsten?
Nee, genau. Bei ihr stehen ja dann 70.000 to remote, was ja dann im Endeffekt das Kanalguthaben von Bob widerspiegelt. Richtig.
Genau, und Bob hat jetzt ein Commitment, wo immer noch seine 70.000 Sats drin sind, plus halt die 50.200 Sats aus dem HTLC.
Ja.
Genau, der hat damit einen Output. Ne? Das heißt, wenn diese Transaktion jetzt veröffentlicht wird, dann bekommt Bob die 70.000 plus die 50.200 Sats. Ist es so? Mhm.
Ja, hätte ich jetzt so verstanden. Also es wäre doch schon eine Bezahlung in dem Sinne.
Ja, indirekt halt schon dann, ne? Aber ich bin mir halt nicht sicher.
Nee. Also, bist du sicher?
Ich meine, in diesem HTLC ist ja im Endeffekt Bitcoin-Skript auch nochmal hinterlegt, was ja dann auch nochmal eigene noch Regeln hat, die jetzt hier in dem Sinne jetzt gar nicht abgebildet sind. Das steht ja dann. Ja.
Aber das hab ich mit hinzugefügt. Ich glaube, wenn du ein Slide weitergehst, dann ist da auch das Output-Skript eines angegebenen HTLCs. Cool. Genau.
Genau. Und das ist das Skript, was jetzt ja in diesem 50.200er HTLC dann enthalten ist.
Ja, ja, aber guck mal, das habe ich ja nochmal hervorgehoben. Ne? Das HTLC, also dieses Output-Skript, hat quasi 3 Bestandteile, Revocation, Redemption und Refund. Also Revocation heißt, das ist dieser Widerrufsteil, ne? Also wie ich diese, wie ich diese Transaktion widerrufen kann. Dann Redemption, das heißt, das ist die Erfüllung, ne? Also das heißt, Bob hat jetzt irgendwie das Payment Hash und kann das jetzt irgendwie, ne? Also bringt das mit und dann wird irgendwie, ne? Dann wird quasi gesettelt und gesagt, okay, dieses HTLC wird aufgelöst und wir wissen jetzt, der neue Kanalzustand ist wie folgt, nämlich, bei Bob plus 50.200, bei Alice minus 50.200. Und dann gibt es noch den dritten Teil, nämlich den Refund. Da kommt nochmal dieses CLTV Expiry, also Checklock Time, Verify, diese Ablaufzeit. Nach einer gewissen Anzahl von Blöcken sagen wir ja, ey, dieses HTLC ist jetzt ungültig. Das hat einfach zu lange gedauert, um dieses HTLC zu erfüllen. Und dann wird quasi alles wieder zurückgesetzt auf den alten Kanalzustand.
Ja.
Genau. So, aber das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Wenn ich das jetzt, also, wir haben jetzt von beiden, bei beiden diese signierte Commitment-Transaktion. Was passiert, wenn diese Transaktion jetzt so veröffentlicht wird, aber Bob noch nicht das Geheimnis von Dina erhalten hat? Also somit quasi das Redemption ausläuft. Was passiert dann? Hat er schon die Frage, die ich finde die voll berechtigt von Kalso, bekommt er jetzt die 50.200 Satoshi von Alice? Wahrscheinlich nicht, oder? Weil die Zahlung hat ja nicht stattgefunden.
Ja, genau, er hat ja
kann er es überhaupt ausführen? Er hatte das Geheimnis noch nicht.
Genau, er kann es ja gar nicht claimen.
Ah, okay.
Weil er ohne die Information, dass er das Pre-Image von Dina in dem Fall bekommen hat, dann oder von, wenn Bob selbst der Empfänger wäre, wie auch immer, dann das ist, glaube ich, der relevante Aspekt, dass er da das niemals claimen kann.
Claim, aber warte mal, das sind für mich jetzt zwei unterschiedliche Dinge, ne? Also das eine ist richtig das, worauf wir ja gleich hinaus wollen, ne? Das heißt, wenn also Dina die Zahlung empfangen hat und jetzt wird eben dieses Geheimnis wird jetzt zurückpropagiert und jetzt kommt es zur Auflösung dieses neuen Commitment-Zustandes zwischen Alice und Bob. So, das ist aber später. Meine Frage ist jetzt, wir sind in dem Punkt, wo Alice gerade Bob das neue HTLC angeboten hat, aber es ist noch nicht bei Dina angekommen und Dina hat noch nicht das Geheimnis aufgelöst.
Genau.
Ja. So, das ist jetzt der aktuelle Zustand. Der wird jetzt veröffentlicht. Also nach meinem Verständnis muss es ja so ausgehen, dass sich ein Kanalzustand, der bei Commitment 2, also beim vorherigen Commitment-Zustand, unverändert ist. Ne? Also bei beiden bleiben 70.000 Satoshi, weil keine Zahlung ja geflossen ist. Das muss da drin stehen.
Und das ist die Antwort. Ich sehe es gerade. Also ich habe jetzt mal kurz zurückgeblättert zu, ich glaube, das ist Kapitel 7, wo man die Grafiken sieht und das erste Mal, welche Bezahlung denn fließen soll. Und da geht es auch von Alice zu Bob, 50.200 Sat per HTLC. Und das ist hier, die machen gerade die erste fertige Transaktion, die nur ausgeführt werden kann, wenn das Secret da ist. Also sobald Bob das Secret hat, kann er diese Bezahlung, und das ist hier schon diese fertige Bezahlungstransaktion, ausführen. Und ja, dann kriegt er die Sat. Aber, und deswegen dieses Timelocked, ich kann noch nicht erklären, wo das in der Grafik hier irgendwie, also wie genau das hier auftaucht, aber sobald das passiert, sobald er diese Transaktion dann published, sieht Alice das Geheimnis und könnte noch schneller agieren und sagen, also kann auf jeden Fall ihre Transaktion dann auch ausführen und dann wären alle quitt, also dann kann Bob nicht sich mehr zuweisen, als er. Ich verrenne mich gerade, aber.
Nee, das ist schon richtig, was du sagst, weil wir haben jetzt ja diese Grafik, wo wir Revocation, Redemption und Refund haben. Das ist ja im Endeffekt der erste Punkt ist, Revocation ist quasi Sanktionierungstransaktion, spielt in dem Fall jetzt keine Rolle, weil Sanktionierung wollen wir jetzt nicht. Aber würde Bob dann das veröffentlichen wollen? Redemption, das ist im Endeffekt ja dann, wenn er den Payment-Hash für diese Transaktion hat er von dem man nicht bekommen, kann er halt auch nicht machen. Also das Einzige, was passieren kann, ist, dass eigentlich Refund stattfindet. Und da findet genau das statt, was du gerade beschrieben hast, dass wir diese versetzten Timelocks haben, die halt quasi anders gestaffelt sind. Das heißt, Alice hat in dem Fall ja dann einen kürzeren Timelock und kann somit dann ihren Anteil vor Bob claimen. Das ist genau der richtige Zeit. Also beide würden dann mit ihren Transaktionen dann on-chain gehen. Aber dadurch, dass der Timelock von Alice kürzer ist, hat sie den Vorteil, dass sie den claimen kann.
Also ich fand immer wichtig zu sagen, also was mir geholfen hat, ist, wenn dieses Skript ausgeführt ist und Bob noch nicht das Geheimnis kennt, dann kann er den zweiten Teil Redemption da kann nichts passieren, weil er das Payment-Hash nicht liefern kann.
Genau, er kann den nicht liefern, richtig, genau.
Genau. Und das fand ich auch gut, dass du gesagt hast, Revocation interessiert uns jetzt mal nicht, sondern also was dann passiert, ist quasi Refund nach Ablauf der Lock-Time.
Genau. Und dadurch, dass wir, das hatten wir ja auch im letzten Kapitel, meine ich, mit diesen Versetzten, also dass ja die Abstände dann in diesen Timelocks ja immer ein bisschen unterschiedlich sind, je nachdem.
Genau, wir sind zeitversetzt, ne? Genau. Also wir sind immer kürzer, je näher man an den Sender herangeht, ne? Also ja. Der Empfänger hat den längsten Timelock und der Sender hat den kürzesten Timelock. Ja,
genau. Und das ist dann genau die Situation, die wir jetzt gerade haben, dass jetzt dann Bob 24 Stunden hat und Alice hat 22 Stunden. Das heißt, wenn beide dann halt in diesem Zeitfenster oder das irgendwie veröffentlichen, hat Alice effektiv 2 Stunden mehr Zeit oder früher Zeit, ihre Funds zu claimen und um so dann wieder den Ursprungszustand dann auch wieder herzustellen. Mhm.
Das ist krass, dass das so gebaut ist, dass du quasi, also du musst halt wirklich online sein, musst wachsam, also das System muss im Hintergrund aufpassen, dass wenn irgendwas schiefläuft, dass man dann rechtzeitig agiert und die richtige Transaktion schreibt, ne? Also
ich will jetzt nicht, das ist nochmal echt wichtig, das ist mir gerade nochmal bewusst geworden, als du es gesagt hast, Kalso. Dadurch, dass man ja mit seiner Node im Prinzip ja auch eine Routing-Node ist und es immer sein kann, dass man irgendwelche offenen HTLCs auf seiner Node hat, dass man halt auch immer online sein muss. Ne? Wenn man dann offline geht, dann kann es halt passieren, oder kann immer irgendwas, irgendein Mist passieren. Müssen wir mal durchdenken, dass das überhaupt passieren kann. Ja, bitte.
Und das nicht mal, wie sagt man denn, also böswillig, sondern einfach nur, weil du denkst, du hast einen Teil erfüllt, alles klar. Zum Beispiel jetzt Bob, der published jetzt diese Transaktion und Alice ist jetzt, weiß ich nicht, eine Woche offline. Kriegt sie dann wie ist denn das? Kann sie dann auch Funds verlieren? Ich will nicht zu weit abdrehen.
Kann sie nicht, weil das CLTV, also dieses Lock-Time sagt ja, das HTLC ist nur eine bestimmte Zeit gültig. Das ist zum Beispiel nur 100 Blöcke gültig. Wenn diese 100 Blöcke abgelaufen sind, dann verfällt quasi das HTLC, dann kann das gar nicht mehr eingelöst werden. Mhm. Also es wird quasi, also ich glaube, der Prozess, wie dieses Skript abgearbeitet wird, muss, glaube ich, von hinten anfangen, ne? Weil ich muss ja erstmal prüfen, ist das HTLC noch gültig? Ist es noch innerhalb der definierten Locktime?
Richtig? Das stand hier auch drin nochmal an irgendeiner Stelle. Das ist ja.
Genau. Und dann wird geprüft, ist ein Hash vorgelegt worden, sodass halt, also kann jemand einen Hash vorlegen? Wenn Bob jetzt diesen Hash, das Secret vorlegen kann natürlich, nicht den Hash, sondern das Secret vorlegen kann, dann ist klar, dass er diese 50.200 Sats bekommt. Mhm. Und wenn das nicht der Fall ist, dann passiert entweder gar nichts oder es wird widerrufen mit diesem Widerrufsschlüssel, oder?
Ach, sehr gut. Ja. Aber es hat mir geholfen. Doch, also auch dieses von hinten, das nochmal zu lesen. Sehr gut. Okay, cool. Das heißt, jetzt mal nochmal zum Buch. Ach so, genau, die Grafiken helfen vielleicht auch 9.11. Da kommt ja ein bisschen was dazwischen, was jetzt ohne Grafik ist. Also einmal mehrere HTLCs. Geht es da darum, dass man...
Genau, geht es prinzipiell darum, dass es... wir haben ja gerade die ganze Zeit in einem Szenario gesprochen, dass es nur einen aktuellen, aktiven HTLC gibt oder HTLC. Aber es gibt... Prinzipiell, es können beliebig viele sein, wobei das wohl, genau wie es, das hatte ich mir hier markiert, die maximale Anzahl von HTLCs pro Kanal liegt bei 483. Ja. Damit wird die maximale Größe für Bitcoin-Transaktionen eingehalten und Commitment-Transaktionen bleiben gültige Bitcoin-Transaktionen. Was bedeutet, dass wir haben jetzt ja gerade die ganze Zeit auch darüber gesprochen, dass für jeden HTLC prinzipiell ja dann auch immer eine Commitment-Transaktion vorgehalten werden muss und mit jedem HTLC, der ja dann Bestandteil von diesen Commitment-Transaktionen wird, wird ja dann auch die On-Chain-Transaktion, die ja dann auch dann in dieser Commitment-Transaktion abgebildet wird, immer größer. Das hatten wir ja dann auch in unserem Gespräch mit Merge gelernt. Da ist prinzipiell immer mehr Information dann in dieser Transaktion drin und irgendwann sind die Transaktionen halt einfach so groß, dass die halt einfach nicht mehr On-Chain gebracht werden können, weil sie dann
Doofe Frage. Also nur, dass ich sie nicht vergesse, sorry. Das bedeutet, dass ich für einen Kanal, den ich von meiner Node zu dir habe, maximal 483 Kanalveränderungen
auf einmal
vereinbaren kann.
Auf einmal. Also, gleichzeitig.
Bis ich wieder eine On-Chain-Transaktion mache. Dann fängt es von vorne an.
Das kommt auch gleich nachher noch, wenn der HTLC aufgelöst wird. Also wenn sich quasi die Transaktion durchgeroutet ist, alles hat geklappt oder alles hat nicht geklappt, dann wird dieser HTLC auch wieder entfernt.
Aber also das heißt erst, wenn aber was on-chain gegangen ist.
Das ist ja das, was jetzt gleich kommt. Mhm. Dass ja prinzipiell dann die Situation kommt, dass dann das Kanalguthaben sich dann auch aktualisiert. Weil wenn das Kanalguthaben sich dann wirklich dann aktualisiert, das kommt jetzt gleich relativ, also jetzt im nächsten Schritt. Das ist jetzt das, was man jetzt auch hier schon in Grafik 9.11 sieht. Wir haben jetzt quasi dieser HTLC ist aufgebaut Und Bob sendet jetzt ja das, was wir jetzt sehen, dieses Update for Phil HTLC.
Ah, cool.
Das ist genau der Zeitpunkt, wo Bob oder in dem Fall Dina das Secret, also die Zahlungsbedingungen dann halt veröffentlicht hat. Und dann kann Bob natürlich auch mit dieser Update for Phil HTLC den HTLC auch einlösen. Also das ist quasi die Bedingung und auch gleichzeitig der Beweis in Richtung Alice. Jetzt gerade wieder bei dieser vierstufigen Zahlung, die wir jetzt hier hatten, von Alice zu Dina, dass wenn Bob das Pre-Image liefern kann, ist das ja auch für Alice der Beweis, dass Dina ihr Geld erhalten hat.
Mhm.
So. Das ist jetzt dann der Inhalt, was jetzt dann, also das ist jetzt der Fall, wenn jetzt dann der HTLC erfolgreich oder wenn die Zahlung wirklich durchgeroutet wurde. Und wir haben es ja dann so gemacht, dass ja dann Alice und Bob jetzt diesen HTLC aufgebaut haben, also das, was wir gerade vorher besprochen haben.
Ja.
Bob macht das Gleiche ja mit Chan und Chan macht das dann mit Dina. Aber Dina kann ja dann, sobald sie diesen HTLC sieht und weiß, okay, der ist ja eigentlich von mir oder der ist ja an mich gerichtet, ich bin die Empfängerin, sie kann ja dann prinzipiell direkt diese Update for Phil HTLC-Nachricht als Antwort schicken, wo dann das Pre-Image drin ist.
Mhm.
Und dann wird das Ganze ja dann rückpropagiert, also Richtung Alice zurück. Weil dann die, weil Chan ja dann das auch das Pre-Image hat und dann auch Richtung Bob.
Genau.
Und dann nur durch diese Bestätigung, und das ist das, was wir gerade eben, durch diese Bestätigung claimt in Anführungszeichen dann Chan wieder wirklich dann diesen HTLC und dass er das in seinen Kanalguthaben zuschreiben kann. Und das Gleiche macht Bob natürlich dann auch. Und das ist nämlich dieser entscheidende Punkt, dass das nur mit dieser Information funktioniert.
Mhm. Und wenn das passiert ist, also wir sind jetzt an diesem letzten Schritt. Alle haben das Secret und alle sind im letzten Status dieser Aktualisierungen. So.
Genau, das ist jetzt das, was wir jetzt hier auch in dieser Nachricht sehen. Jetzt machen wir wieder neue Commitment-Transaktionen und revoken wieder diesen Zwischenzustand, den wir gerade eben aufgebaut haben, um darüber jetzt das Kanalguthaben wirklich dann auch endgültig dann auch quasi final dann nach dieser Transaktion neu darzustellen. Das ist da wirklich dann.
Ah, okay.
Und dann löst sich auch dieser HTLC auf, sondern dann haben wir nachher wieder, dass ich weiß nicht, wenn ich hier, glaube ich, jetzt mal weitermache.
Das ist der Endzustand.
Perfekt. Das ist das, was ich brauchte. Also,
genau, diese
Fehlen jetzt die HTLCs und alle haben den Endstatus erreicht, der am Anfang vereinbart wurde und alle gehen mit einer fertigen Transaktion raus, die noch nicht on-chain gegangen ist, in der aber der finale Wert steht, der vereinbart wurde.
Genau. Okay. Da ist jetzt effektiv erst das Kanalguthaben aktualisiert worden. Und dieser HTLC, den wir jetzt ja da in der mittleren Transaktion oder diesen mittleren Commitment-Transaktion bei 3 sehen, der ja da jetzt dann revoked wurde, ist dieser HTLC ja noch drin, aber in dem finalen Zustand ist der ja dann weg. Dann hat sich der aufgelöst. Ja. Und das ist auch genau das, was, um deine Frage zu beantworten, die du gerade eben hattest, mit diesen 483 gleichzeitig existierenden HTLCs. Wenn dieser HTLC sich jetzt in dem Fall aufgelöst hat, hat man theoretisch jetzt wieder 483 offene. HTLCs sind ja im Endeffekt eigentlich nur so temporäre Zustände.
Ja.
Und wenn die sich auflösen, also entweder sie werden erfüllt oder sie werden halt zurückgerollt, also dass die halt fehlschlagen aus irgendwelchen Gründen, werden dann die Kanalguthaben dann auch wieder zurückgerollt und dann wiederum löst sich der HTLC ja auch auf, weil er halt fehlgeschlagen ist.
Vielleicht noch eine Follow-up, nur zum Verständnis, doofe Frage. Ich hoffe, wir driften nicht zu weit ab, aber wann könnte es denn passieren, dass ich mich dieser 483 nähere? Was wäre ein Grund? Wäre das, weil ich zu viele Hops gehe?
Also nee. Die HTLCs, du hast quasi, wenn du 483 offene Routings hast, also wenn, das können sowohl Zahlungen von dir selber sein, als auch Zahlungen, die du routest. Wenn, und du kreierst quasi, für jedes kreierst du ein eigenes HTLC. Und diese Anzahl ist auf 483 begrenzt.
Genau. Das sind ja im Endeffekt so. Das ist so ein schwebender Zustand. Ne? Du kannst maximal 483 schwebende Zahlungen, diesen Zustand halten.
Und das ist aber bezogen auf einen Kanal.
Genau,
oder nicht?
Ein Zahlungskanal kann 483 offene HTLCs haben.
Weil du ja auch.
Aber jetzt macht's Klick, glaube ich. Das heißt, ich habe einen Kanal zur Notsignalnot. und ich möchte an 484 Leute etwas bezahlen, die mit der Notsignalnot verbunden sind. Dann hätte ich diesen, dann würde ich die Schwelle überschreiten. Dann würde das dazu führen, weil dann bräuchte ich einen mehr, als ich eigentlich.
Also wenn du 484 Invoices gleichzeitig bezahlen wollen würdest von dir aus, ja genau. Also dann hättest du das Limit überschritten.
Genau, über diesen einen Kanal.
Ja, genau. Ja. Okay, aber es kann auch sein, dass du ich glaube, der wahrscheinlichere Fall ist, du hast eine Zahlung, die du losschicken willst. Das ist eine HDLC und gleichzeitig, während du das versendest, bist du so ein attraktiver Kanal, dass 482 oder 483 weitere Leute über deinen Kanal mit Notesignal routen wollen. Ne? Und dann hast du wieder dieses Limit.
Verstehe. Das zählt genauso mit rein. Okay, danke. Ja, das hilft, das zu verstehen. Danke.
Genau. Und das heißt, musst ja dann, und jeder Kanal hat ja seine eigenen Commitment-Transaktionen. Dann, ne? Und deswegen, das ist dann halt genau dann das Limit. Dann hättest du jetzt quasi noch, du kannst ja theoretisch auch noch einen zweiten Kanal zur gleichen, also der Kanalpartner ist der gleiche, aber du hast einen zweiten Kanal. Also du könntest du auch darüber theoretisch auch 483 dann aufbauen. Ne? Ja. Also wenn du zwei Kanäle zur Notsignalnot hast, dann irgendwie die unterschiedlich großen, warum auch immer, sei jetzt mal dahingestellt, aber ist ja theoretisch möglich.
Ja.
Und jede davon hält dann ihre eigenen HTLCs, weil das ja dann an dieser spezifischen ID von diesem Kanal gebunden ist.
Also das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Punkt. Ne? Also wir haben ein Commitment mit bis zu 483 HTLCs. Aber es ist ein Commitment. Ne? Genau. Ja. Also jeder von den beiden, also Alice und Bob, halten jeweils ein Commitment. Es ist nicht so, dass sie 483 Commitments halten gleichzeitig, sondern es ist ein Commitment.
Genau. Es ist natürlich dann jetzt auch wieder die Frage, das ist dann aber auch wieder ein sehr theoretisches Szenario. Hat jetzt hier auch nichts mit diesem Kapitel zu tun, aber ich stelle mir vor, wir haben jetzt so einen Commitment-Zustand mit super vielen HTLCs und der wird dann on-chain gebracht, aber der Kanal an sich ist halt so klein und wenn wir jetzt wieder an unsere Transaktionsgebühren denken, mit jedem Output wird ja prinzipiell ja dann auch die Kanalgebühren teurer, also die On-Chain-Fees, dass wir irgendwann dann die Kanalgröße damit sprengen, weil wir so viele On-Chain-Gebühren für diese ganzen ausstehenden HTLCs zahlen müssen, weil das ja alles neue Outputs dann sind. So würde ich es zumindest verstehen, dass wir da ja irgendwann dann Probleme bekommen, das überhaupt On-Chain zu settlen. Weil die Transaktion halt so groß ist, dass sie auch so teuer geworden ist gleichzeitig. Wisst ihr, was ich meine?
Dass es nicht mehr wirtschaftlich ist, das zu settlen, meinst du?
Dass es gar nicht geht. Weil der Kanal zu klein ist, in irgendeinem High-Fee-Environment, dass man ihn nicht mehr settlen kann.
Ja, aber kann man das nicht regulieren, dass man sagt, so, ey, pass mal auf, wir haben jetzt schon 5 HTLCs zwischen uns beiden. Wenn ich jetzt das nächste hinzufüge, dann würde es im Falle einer On-Chain-Publikation, ne, also was ist das Szenario? Genau, also nee, ich kann keinen sechsten HTLC aufnehmen, weil die On-Chain-Transaktionen das nicht mehr hergibt. Du hast nicht genug Guthaben in deinem Kanal auf deiner Seite, um das sechste HTLC zu bezahlen. Und deswegen würde ich das ablehnen. Also ich kann dann maximal, ne, müsste man irgendwie doch kontrollieren können. Gut, aber da muss man natürlich immer wissen, was ist der aktuelle Mempool, wie hoch sind die Gebühren da?
Ja gut, aber das müssen auch die Lightning Nodes sowieso machen, dass die immer wieder quasi den On-Chain scannen und gucken, wie ist der Environment, also wie ist der Fee-Markt und so. Ich glaube, das machen sie sowieso.
Es ist halt immer ein Problem, wenn du einen lokalen Mempool hast. Also woher weißt du, was jetzt tatsächlich
die erwartete Fee ist, ne?
Also kann ja sein, dass du in deinem Mempool ein paar Transaktionen nicht siehst, die halt eine sehr hohe Fee haben und dich quasi rausdrücken.
Und neue Zuschauerfrage. Kann das jemand beantworten? Falls noch jemand live dabei ist, gerne. Ansonsten.
Wir sind aber auch jetzt ein bisschen auf einem sehr eigenen Pfad nochmal gerutscht. Ne? Ich glaube, wir können nochmal zurückkommen. Das sind auf jeden Fall interessante Fragen, die sich da jetzt stellen. Finde ich auch. Finde ich gut, dass wir das nochmal zumindest mal andiskutiert haben. Ich glaube, lösen werden wir es wahrscheinlich nicht.
Ach ja, ich finde, das ist eigentlich immer nicht das Coolste, aber echt ein cooler Side-Effekt, dass man so ein bisschen in die Tiefe geht und vielleicht gar nicht mal so tief. Vielleicht ist es für jemanden, der es verstanden hat, ziemlich eindeutig alles, was wir hier fragen. Aber ich finde, uns hilft das, da so ein bisschen rumzugrübeln und gemeinsam Lösungen zu finden. Aber genau, 9.14, ich gucke gerade mal, dass ich im Buch auch weiterkomme.
Wir sind schon fast am Ende. Also mit den Folien sind wir auch durch. Wir sind durch. Also sind ja quasi bei dem Zustand, dass du durch diese neuen Commitment-Transaktionen ist jetzt ja der Kanalzustand aktualisiert worden. Die neuen Guthaben sind so, wie sie sein sollen. Ne? Dass Alice jetzt nur noch 19.800 hat und bei Bob steht jetzt ja die 120.200. Und das ist ja das neue Kanalguthaben von dem ursprünglichen jeweils 70 und jetzt dann halt die
19. Kriegen wir es dann hin, die Atomizität zu erklären, die uns beim letzten Mal unklar war?
Das ist ja genau das, das ist das, was ich halt eben gesagt habe. Ich kann ja noch mal kurz zurückgehen in diese Update und Fulfill HTLC. Das Protokoll oder dieser Nachricht, diese Bolt-Nachricht, die ja hier gesendet wird, ich kann meinen HTLC nur bei mir einlösen, also der mir bereitgestellt ist, in dem Fall, wenn wir jetzt dann Alice oder Bob oder sowas. Und bleiben wir bei dem Szenario Alice und Bob. Bob kann diesen HTLC nur claimen, wenn er das Secret veröffentlicht oder in dem Fall Dina oder so.
Genau.
Ich glaube, bei Dina oder wenn wir das Szenario von Alice zu Dina gehen, ist es einfacher. Dina kann den HTLC, den Chani angeboten hat, nur für sich claimen, also die Zahlungen in Anspruch nehmen, wenn sie auch das Secret veröffentlicht. Dadurch, dass wir aber vorher diese Kette aufgebaut haben, dass Chan den HTLC von Bob claimen kann, wenn er das Secret hat, haben wir da wieder diesen Schulterschluss, weil Dina ja verpflichtet ist, das Secret zu veröffentlichen, damit sie ihren Teil veröffentlichen kann.
Ja.
Stellt sie ihm gleich.
Eine wichtige Frage.
Es kommt im gleichen, also genau, innerhalb der Nachricht, wo der HTLC auf ihrer Seite geclaimt wird, wird sie gezwungen, dieses Secret zu veröffentlichen. Und dann ist wiederum dann Chan in der Lage, das zu claimen. Und dann geht es halt so weiter. Also ich quasi, immer wenn ich es claime, exponiere ich mich in dem Fall, weil ich ja dann das Secret veröffentliche. Und so.
Ach so, okay. Sobald du es on-chain bringst, also.
Nichts on-chain. Nee. Nichts on-chain.
Aber ist mir ehrlich gesagt noch nicht klar, Thorsten. Ich versuche es nochmal mit meinen eigenen Worten zu erklären. Ich glaube, wir haben einen Zeitversatz zwischen diesem Update-Fulfill-HTLC zwischen Dina und Chan. Und der Zeitversatz ist halt zu dem Update-Fulfill-HTLC zwischen Bob und Alice. Denn es ist ja so, wenn Dina ihr Geheimnis offenbart, dann läuft dieser Prozess ab. Das heißt, und der endet ja damit, dass Dina und Chan ihre neue Commitment-Transaktion signiert haben. Und diese neue Commitment-Transaktion beinhaltet eine vollzogene Zahlung. Aber es ist nicht sichergestellt, dass damit hat quasi Chan an Dina gezahlt, aber damit ist ja noch nicht sichergestellt, dass Chan von Bob bezahlt wird. Er kann zwar, weil er das Geheimnis kennt, ne? Warte mal, er kennt das Geheimnis?
Genau, er kann das dann ja. Er kann doch dann ja auch trotzdem dann mit seiner neuen, wir haben ja vor dem HTLC dieser temporären Commitment-Transaktion aufgebaut und dadurch, dass er das Geheimnis kennt, ist es scheißegal, was im Zweifelsfall in Lightning passiert. Er kann diese temporäre Commitment-Transaktion on-chain bringen, weil er ja das Secret bekommen hat.
Ja, okay, aber die Frage, die jetzt noch offen ist, was passiert, wenn jetzt.
Jetzt haben wir ja dann die Situation und jetzt kommen da wieder die Timelocks ins Spiel. Weil dann, wenn wir es ja dann veröffentlichen, wir haben ja immer gesagt, je näher wir zum Sender kommen, desto kürzer wird der Timelock. Und dieser Timelock schützt im Endeffekt ja dann immer wieder, dass dann halt der Sender, in dem Fall ist es ja dann Alice. Alice hat ja dann die 50.200 losgeschickt und diese 1.000 sind dann ja, die 100 sind ja dann die Routinggebühren. Und dieser Timelock schützt Alice dann davor, dass sie ja dann immer wieder ein bisschen früher noch an die Fans drankommt.
Nee, ich versuche mal einen Fall zu konstruieren und vielleicht kannst du es dann erklären, warum das nicht eintreten kann. Also, wir haben die HTLCs kreiert und durchpropagiert bis zu Dina. Ja? Bevor Dina jetzt aber ihr Geheimnis preisgibt, geht der Kanal zwischen Alice und Bob verloren. Der geht kaputt. Irgendwie offline. Die können nicht mehr miteinander kommunizieren. So, dann, was passiert? Dina veröffentlicht ihr Geheimnis und Chan sagt, hey, cool, wir können jetzt unsere neuen Commitment-Transaktionen signieren. Und ne, dann haben die einen neuen Kanalzustand. Gleichzeitig geht Chan hin und sagt, hier, Bob, kannst du mal bitte, hier hast du das Geheimnis. Ich würde den Kanalzustand aktualisieren. So, dann hat Bob an Chan gezahlt, Chan an Dina gezahlt, aber Bob wurde nicht von Alice bezahlt, weil Alice.
Der Kanal weg, genau. Aber, und dann läuft das Ganze, so würde ich es jetzt verstehen, weil das sieht man jetzt auch auf der aktuellen Folie, dass wir die Commitment-Sign-Transaktion, also der zweite Nachricht, die da fließt immer von dem Empfänger des, also der, beziehungsweise auf den vorigen Step. Das heißt, Bob wird, also in dem Fall, oder Chan, jetzt bleiben wir mal bei dem Chan-Dina-Beispiel, Chan wird seine Commitment-Signierung für Dina erst veröffentlichen, wenn er den HTLC mit Bob geclaimed hat. Und das Gleiche wird Bob genauso machen.
Okay, warte mal, nur, also du sagst, Chan wird erst sein Commitment signed geben, wenn er von Bob auch sein Commitment signed bekommt. Und genauso setzt sich das fort auch an Alice.
Genau, und wenn Bob natürlich dann jetzt sieht, oh Scheiße, Alice ist offline gegangen, wird er niemals diese Commitment Signed Transaktion geben, weil diese Transaktion ja niemals stattgefunden hat. Und dann laufen wir in den Timelock. Und dann löst sich der Timelock von Bob zu Chan zu Dina wieder auf und die Zahlung hat nie stattgefunden.
Ja, genau. Wir laufen in den Timelock, weil jetzt Bob nicht mehr bereit ist, sein signiertes Commitment an Chan zu schicken und dann schickt Chan nicht mehr sein signiertes Commitment an Dina und dann, so ist das miteinander verkettet, genau,
Genau, so würde ich es verstehen. Okay. Das ist das Einzige aus meiner Sicht, was Sinn
macht. Ja, okay, ich glaube, dann war das Bild, das ich im Kopf hatte, so ein bisschen, also nicht ganz korrekt, ne, weil ich hatte ja immer das Bild, das HTLC wandert quasi von Alice über Bob und Chan zu Dina und dann wandert quasi die Zahlung zurück, ne, über Chan, dann zu Bob, dann zu Alice. Genau, aber passiert ist, wenn Dina das Geheimnis preisgibt, dann werden erstmal diese Update-Fulfill-HTLCs-Nachrichten durchgereicht. Und erst dann kommen die Commitment-Signed-Transaktionen, beginnend bei Alice. Ne? Und wenn das durchgelaufen ist, dann kann halt, kann Dina hingehen und sagen, okay, cool, ich ziehe meine Chan sagt, ich ziehe mein altes zurück. Bob sagt, ich ziehe mein altes zurück. Genau, ja. Klarer geworden, Kalso?
Ja, ist es, auf jeden Fall.
Und das ist ja dann auch für Alice dann erst die Bestätigung, wenn dieses Update-Fulfill bei ihr wirklich ankommt. Das ist für sie auch wirklich die Bestätigung, dass Dina bezahlt wurde.
Genau, und dann ist sie erst bereit, so ist es natürlich schön zu sagen. Ne? Es wird quasi einmal die Update for Phil HTLC-Message quasi zurück zu Ina zu Alice geleitet und Alice sagt, okay, cool, Commitment signed und dann sagt Bob Commitment signed, dann sagt Chan Commitment signed und dann...
Genau, und dann tauschen die ihre Nachrichten halt gegenseitig aus, weil sie dann halt keine Gefahr mehr haben, dass sie dann irgendwie ihre Funds verlieren, sondern dann revoken sie halt diesen Zwischenzustand, weil der HTLC sich ja dann aufgelöst hat und dann sind ja dann alle nachher wieder fein.
Und dann haben alle, also durch dieses Update Fulfill HTLC wird auch die das Secret geteilt. Oder
genau. In diesem Update Alice Fulfill wird gleichzeitig dann auch, das sieht man dann auch in der
Das ist in der Nachricht drin, in der Update Fulfill Nachricht, das ist...
Ach krass.
Genau. Das ist also, das diese Kombination, dass ich den HTLC für mich claimen will, zwingt mich quasi mit diesem Nachrichtenformat gleichzeitig auch das Secret zu veröffentlichen.
Ja okay, aber
dass das einfach kombiniert in einer Nachricht halt drin ist.
Das finde ich interessant, weil mir das so beim jetzt Lesen des Buches nicht so klar geworden war, wie der Nachrichtenfluss tatsächlich ist. Das ist, also ich hoffe jetzt darauf, dass das später nochmal erläutert wird.
Also ich weiß nicht, ob es wirklich so ist.
Ist eine logische Erklärung. Ja, genau, würde ich auch sagen. Also so kann ich das auch nachvollziehen. Ich bin gespannt, ob das sich noch auflöst, ob das im Buch auch nochmal so erklärt wird. Bestimmt. Es ist ja sehr detailliert.
Ich meine, hier ist ja auch dieser letzte Absatz, also der drittletzte, ein HTLC aufgrund eines Fehlers oder Verfallsdatums entfernen. Aber ich weiß nicht, ob es da so, es sieht mir zu kurz aus, als es da erklärt wird. Da war ich ein bisschen gestolpert über, das ist ja jetzt selbsterklärend und da bin ich ein bisschen ausgestiegen beim Lesen, muss ich ehrlich sagen.
Nee, es ist nur, es geht nur darum, zu zeigen, dass du statt einer Update-Fulfill-HTLC, also statt dieser Nachricht kannst du auch eine Fail-Nachricht schicken, ne? Und dann quasi läuft ein Prozess los. Ich glaube, so habe ich das jetzt zumindest verstanden.
Dadurch wird im Endeffekt dann dieses Rollback dann ausgeführt, dass dann neue Commitment-Transaktionen wieder ausgetauscht werden, die dann den alten Kanalzustand vor dem HTLC dann widerspiegeln. Weil der HTLC löst sich dann halt auf, aber halt, er wurde nie ausgeführt. Aber er verschwindet dann trotzdem aus den Commitment-Transaktionen, sondern dann haben wir halt wieder den Zustand, wie es dann halt bei Commitment 2 halt war. Das ist zwar dann trotzdem Commitment
4.
4? 4, aber der Zustand entspricht Commitment 2. Also das ist quasi gleich.
Ja.
Okay.
So würde ich es verstehen.
So würde ich, glaube ich, So ist es auch, glaube ich, beschrieben.
Ist es halt, ne? So, als hätte dieser HTLC halt nie existiert.
Genau, es steht aber auch drin, ne, um den Kanalzustand zum nächsten Commitment zu bewegen. So, das, genau, es wird quasi Commitment Nummer 4.
Ja, genau, es muss hochgezählt werden, weil der alte ist ja schon lange widerrufen. Das geht natürlich nicht, ne? Wir haben ja eine Revoke für Commitment 2 gehabt und deswegen ist es.
Ja, genau, ne? Stimmt. Also, ja, macht Sinn. Ja. Mhm.
Ich finde krass, dass dann nochmal eine lokale Zahlung vornehmen, also dieser letzte Absatz, dass das nochmal wiederholt wird, was ja auch der erste Absatz in diesem Fall war.
Ja, das stimmt.
Dass also so deutlich darauf hingewiesen wird zweimal, dass es auch wenn nur zwei Kanalpartner existieren, also wenn nur ich der Notsignal-Node etwas bezahlen will, wird genau dieses ganze Prozedere, was wir gerade diskutiert und beschrieben haben, wird durchlaufen, um eben ein einheitliches Skriptlogik zu haben und Anonymität zu gewahren. Fand ich spannend, dass das nochmal so betont wird.
Also ich glaube, der Sinn ist einfach nur, es macht es halt einfacher, ne? Also wir haben halt eine Form, wie Zahlungen passieren. Ja,
nicht,
ne,
zwei
zwischen,
verschiedene Lösungen
also zwischen, also in einem Zahlungskanal, und den kannst du halt nutzen, um halt eine Zahlung zwischen jetzt zum Beispiel von mir an dich, Calzo, zu befriedigen, oder halt um eine geroutete Zahlung von mir über dich an Thorsten zu leisten.
Ja.
Ja, cool. Ich glaube, dann sind wir für heute durch, oder?
Yes, denke ich auch.
Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so sehr hilft, dass wir drüber sprechen. Ich war echt skeptisch. Beim Lesen hatte ich doch zu tun, das irgendwie schlüssig zu kriegen.
Aber es ist klarer, oder? Also ich finde es cool. Gerade ist es so eine Stelle, ja, wo ich sage, okay, das verstehe. Also so, vielleicht nochmal das genauer zu machen. Ich verstehe, ne, diesen Prozess, den wir jetzt gesehen haben, so oberflächlich verstehe ich ihn, ja. Also ich verstehe, da werden Nachrichten ausgetauscht und Commitments signiert und das sichert das Ganze ab. Was mir immer noch nicht klar ist, und ich habe es nochmal versucht, ich bin nochmal zurückgesprungen in Kapitel 7 und habe mir nochmal versucht, das anzuschauen mit dem, also den ganzen Part, den Kanals, also die Commitment-Transaktion generieren und den Kanalzustand zu verändern. Und ich muss sagen, ich steige da immer noch nicht ganz durch, wie das mit diesem Widerrufsschlüssel genau funktioniert und also mir ist es nicht ganz klar, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es technisch genau funktioniert. Ich kann nur nachvollziehen, okay, ne, da wird eine neue Commitment-Transaktion erstellt und die hat halt den Zweck, um einen neuen Kanalzustand zu ermöglichen zwischen zwei Kanalpartnern.
Ja, gut. Dann sind wir durch, nice, glaube ich. Ne?
Dann sollen wir uns verabschieden? Sollen wir sagen, vielen Dank fürs Zuhören an die, ich weiß, ich habe den Stream nicht mehr offen, weil ich echt Internetprobleme heute hatte.
Es war... Ja. Es war jetzt, wurde viel über die Soundqualität gesprochen. Vielleicht, Jan-Paul, vielleicht haben wir ja nochmal Zeit, das nochmal quasi unangekündigt mal zu testen und dann einfach mal ein bisschen rum zu experimentieren, wie der Sound halt so ist und dass einer dann mal parallel irgendwie
reinhört.
In den Sound reinhört und dann, dass wir da halt mal gucken, wie wir es adjustieren können, dass wir das Rauschen raus haben. Das scheint ja irgendwie so ein Ding zu sein, durch die Soundweiterleitung, die ich dann halt durch, weil ich euren Sound weiterleite, dass das deswegen rauscht, weil alle sagen, mein Sound ist gut und euer ist schlecht. Also scheint es ja in der Vermittlerposition zu sein.
Aber meinst du, es könnte daran liegen, dass du sowohl Fountain als auch Zapdos Stream bespielst, dass das daran liegt?
Kann sein, dass das halt so ein, dass sich das halt gegenseitig irgendwie in die Quere kommt, ich weiß es nicht. Hm. Beim letzten Mal, glaube ich, also hat ja keiner was dazu gesagt, dass der Sound
da haben wir aber
war.
Nur über Fountain, haben wir nur gestreamt, genau. Und nicht, also ja, nur live gesendet und nicht über Zapdos Stream noch veröffentlicht.
Ja, richtig, genau. Mhm. Ja, naja, gut. Auf der anderen Seite muss ich mir dann halt so überlegen, also wenn wir es dann irgendwann, also in so einem Kontext machen Folien halt Sinn oder dass man halt ein Bild dazu hat, aber so bei einer Boost-Folge oder sowas, weiß ich auch nicht, ob der Mehrwert jetzt so groß ist, das auch bei Zap.stream dann zu streamen.
Das stimmt.
Also weiß ich nicht. Ja. Wir sind primär halt ein Podcast und da sollten wir auch immer wieder unsere Wurzeln eigentlich auch sehen.
Absolut, bin ich voll bei dir. Ich finde nur, ich finde es interessant, diese ganzen Dinge auszuprobieren und zu schauen, was möglich ist. Gerade jetzt, ne, wenn wir das Buch lesen, also in dem Buchclub machen, ist es wirklich hilfreich, diese Folien auch für uns, die vor Augen zu haben. Ne? Also mir hat es jetzt nach dem Lesen des Buches tatsächlich gereicht, einfach auf die Folien zu schauen, die wir erstellt haben. Also im Grunde auf diese 7-8 Grafiken, die wir ausgewählt haben, zu schauen, um mitsprechen zu können. Ich musste jetzt nicht mal ins Buch gleichzeitig gucken. Anyway.
Ja.
Wir gucken mal. Also, liebe Zuhörer, lasst uns doch mal wissen, wie es euch gefallen hat. Also Soundqualität haben wir, da haben wir noch eine Baustelle, haben wir verstanden, gucken wir uns an. Ansonsten berichtet doch mal, wie das für euch war.
Ist jetzt gerade irgendwie ist jetzt auch der der Sound gerade auch von euch irgendwie komplett weg.
Okay.
Keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht, es wird nicht mehr angezeigt.
Ja, Thorsten, dann musst du abmoderieren. Sag mal tschüss.
Vielleicht für die, die uns noch hören.
Genau, ja. Gut, dann danke für vier Tracker, sehe ich noch, der ist noch da. Danke, dass die dabei waren. Ansonsten die Folge selber hier kommt jetzt dann kommenden Samstag dann raus und dann hoffentlich dann auch in besserer Qualität und dadurch, dass wir es auch lokal aufgenommen haben, haben wir dann auch da einen besseren Sound. Ansonsten, ja, ihr wisst das, schickt uns gerne einen Boost oder eine kleine Spende, wenn euch hier das hier einen Mehrwert gebracht hat. Ihr wisst ja, wir sind ein kleiner Value-for-Value-Podcast. Genau, in dem Sinne dann verabschieden wir uns und sagen, focus on the signal, not on the noise. Habt noch einen schönen Abend und bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
Notsignal. Focus on the signal, not on the noise.